Die deutsche Spektrum von ESA Aerospace ist im Orbit angekommen und ESA spricht von europäischer Geschichte.
SpaceX hat alle 33 Triebwerke der Super Heavy gezündet. Wird Flug 14 Starship in wenigen Tagen in einen echten Orbit bringen? Und Chinas Pallas 1 hat beim allerersten Flug den Orbit erreicht. Bereit zu staunen? Ich bin Mo, das ist Senkrechtstarter. Vorige Woche saß Daniel Metzler hier im Interview und hat einen Termin genannt, Anfang September. Ja, der Chef von ESA Aerospace hat geliefert. Für den vergangenen Freitag, 22 Uhr unserer Zeit, da öffnete sich das Startfenster für den zweiten Flug der Spektrum in Andøya in Norwegen. Missionsname Onward and Upward. Es war der fünfte Anlauf in diesem Jahr. Viermal stand die Rakete 2026 startklar, viermal kam der Abbruch. Vom binnen zwei Wochen neu gebauten Ventil bis zum Fischerboot im gesperrten Seeraum über Kohlefaser-Drucktanks.
Ein Tag später war es dann soweit. 22 Uhr und 12 Minuten unserer Zeit ist die Spektrum in Andøya abgehoben. Max-Q. Die Stufentrennung. Die Kammernlinie als Grenze zum Weltraum. Der Aufstieg lief ohne Auffälligkeiten und in 500 Kilometer Höhe war die Spektrum im Orbit.
Die haben es geschafft.
Und diesmal war echte Fracht an Bord. 5 CubeSats, darunter SciBeSat der TU Berlin, Space Team Sat 1 der TU Wien, dazu TriSat S der Universität Maribor und Framsat 1 der norwegischen NTNU. Ja, und Plattform 6 von EnduroSat. Das Experiment Let It Go der Firma TheCube blieb fest mit der zweiten Stufe verbunden. Alle Details zum Flug, sobald sie uns erreichen, gibt's natürlich in den nächsten Wochen in den Space News. Daher am besten gleich dieses Video abonnieren, liken, damit du diese Neuigkeiten nicht verpasst. Ja, und um ESA drumherum, da sortiert sich Europas Kleinträgerszene neu. High Impulse hat am Mittwoch, 2.9., seine Finanzierungsrunde um mehr als 50 Millionen Euro auf insgesamt 125 Millionen Euro erweitert. Und wichtiger als das Geld ist, was damit fliegen soll. Der zweite Flug der suborbitalen und hybriden SR-75 ist noch für 2026 vom Sexaford Spaceport in Schottland geplant. Die dreistufige SL-1, also die Orbitalrakete von High Impulse, die soll bis zu 600 Kilogramm in den niedrigen Erdorbit bringen. PLD Space aus Spanien hat am Dienstag, 1.9., seine Runde um 108 Millionen Euro auf 288 Millionen Euro aufgestockt. Angeführt hat sie der japanische Konzern Mitsubishi Electric. Die zweistufige Miura 5 ist für bis zu 540 Kilogramm in den sonnensynchronen Orbit ausgelegt, also jene Bahn, der besonders für Erdbeobachtung sehr interessant ist. Eine Zweitstufe ist im August für einen Test des Flugabbruchsystems in die USA verschifft worden. Der Erstflug aus Kourou, der soll noch 2026 stattfinden. Ja, und Maya Space aus Frankreich ist eine Tochter der Ariane Group, meldet eine weitere abgeschlossene Validierungskampagne für die Oberstufe seiner Maya. Orbitaldebüt ist dann in der zweiten Jahreshälfte 2027. Ja, und apropos Ansagen, an denen man später gemessen wird, ja, ich habe hier selbst eine gemacht. Anfang August habe ich hier angekündigt, wenn der Sommer vorbei ist, dann räume ich die mega bequemen Slides weg und ziehe wieder Schuhe an wie ein Erwachsener. Ja, der Sommer, der ist vorbei, ich halte Wort, nur bei der Bequemlichkeit, da mache ich keine Abstriche, das ist nicht verhandelbar. Und der Erwachsenenschuh, der ist ein alter Bekannter. Mein allererster Merino-Schuh, das war der Woolknit von Gieswein, unserem Partner in diesem Video. Und genau den Woolknit, den hatte ich bei meinem ersten Flug in der Schwerelosigkeit an. Der hat mich damals zum Gieswein-Fan gemacht. Den gibt's inzwischen als Woolknit Max, gleicher Merino-Strick, dazu ein Luftkissen in der Sohle. Mehr Auftrieb bringt das nicht, aber mehr Dämpfung. Der Abschied von den Slides ist keine Strafe. Barfuß tragen geht weiter. Die Wolle, die hält die Füße trocken und warm, wenn es draußen ungemütlich wird. Und lange stehen im Studio, wieder das Luftkissen einfach weg. Neu bei Gieswein ist noch ein deutlich kleineres Paar, die Wool Steps Barefoot. Barfußschuhe für Kinder. Für meinen Sohn, da habe ich sie zum Beispiel in Ozeanblau. Mein Lieblingsdetail, vorne drauf, da ist aufgezeichnet, wie die Füße aussehen sollen, wenn sie dann drinstecken. Links und rechts klärt der Schuh selbst. Ich finde solche kleinen Details großartig. Wenn ihr euch oder den Nachwuchs für den Herbst ausstatten wollt, mit meinem Code, da bekommt ihr 20% auf das gesamte Gießwein-Sortiment. Code und Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und am anderen Ende der Skala steht Orbex. Die Firma ist im Februar in die Insolvenzverwaltung gegangen, nachdem die Übernahme durch The Exploration Company Anfang Februar geplatzt war. Am 25. August, da hat die schottische Entwicklungsagentur Highlands and Islands Enterprise die Anlage des halbfertigen Southern Spaceports von den Liquidatoren übernommen. Gebaut wurde dort seit Dezember 2024 nicht mehr, weil Orbex sein Geld in die größere Proxima-Rakete stecken wollte. Was aus dem Startplatz wird, das will die Agentur jetzt mit der Region klären. Warum das alles zählt, das zeigt die Bestellung von dieser Woche. Der Satellitenbetreiber SES, der hat den Satellitenbau OHB mit allen 18 Plattformen für das mittlere Orbitalsegment der europäischen Sicherheitskonstellation IRIS² beauftragt. die Satelliten sind je rund 2,6 Tonnen schwer, also nicht unbedingt was für Micro-Launcher. Trotzdem, da gehen wir gleich später noch drauf ein, warum das interessant ist. Auftragswert knapp 1 Milliarde Euro. Dazu kommen 330 Satelliten in niedrigen Orbitalbahnen unter Führung von Eutelsat. Erste Starts sind für 2029 geplant, der Dienst, der soll 2030 laufen. Europa bestellt gerade hunderte Satelliten und die ESA verlangt von ihren Kleinträgerkandidaten den Orbit bis Ende 2027. Das Feld, das wir hier sehen, das ist also kein Wettbewerb um Prestige, es geht um Startkapazität, die dann laut Metzler bis 2029 ausverkauft ist. Meine Einordnung für euch:
eine Rakete im Orbit, zwei Konkurrenten mit frischem Kapital, ein Raumhafen in öffentlicher Hand.
Das ist der Zustand des europäischen Kleinträgermarkts in einer einzigen Woche und ehrlicherweise ist das gesünder als vor einem Jahr. Termine, die verschieben sich in dieser Branche erfahrungsgemäß gerne. Das gilt für Kourou wie für Andoya. Aber wer Satelliten für 2029 bestellt, der braucht auch Raketen, die dann 2027 fliegen. Wie SpaceX diese Rampenfrage in Florida angeht, das sehen wir gleich. Damit meine Frage an dich. Die ESA verteilt ihr Geld auf mehrere Anbieter und knüpft es an Flugtermine. Würdest du das Kapital lieber auf eine Firma konzentrieren, die dann den Orbit erreicht, oder weiter auf das ganze Feld verteilen, damit der Wettbewerb lebt? Sieger oder Feld, schreib es in die Kommentare. Vorige Woche stand Booster 21 frisch auf dem Starttisch von Pad 2 und Chip 41 hatte seine beiden Zündungen am Teststand Messis hinter sich. Jetzt war der Unterbau dran. Am Freitag, 28.08., da hatte SpaceX in der Starbase den Super Heavy Booster für Flug 14 über die volle Dauer gezündet mit allen 33 Triebwerken. Also über die volle Dauer ist die volle geplante Dauer, nicht über die gesamte Brenndauer. Das ist ein Static Fire. Die Rakete, die bleibt fest am Boden verankert. Die Triebwerke, die laufen wie im Flug und jeder Sensor zeichnet mit. Die 6 Triebwerke des Chips, die waren eine Woche vorher an der Reihe. Damit hat die komplette Hardware für Flug 14 ihre Zündprobe hinter sich. Feuertaufe vorm Flug. Ja, und Flug 14 ist kein Testflug wie die 13 Flüge davor. SpaceX peilt jetzt Mitte September für den Start an. Und zum ersten Mal soll ein Starship dabei einen echten Orbit erreichen. An Bord die nächste Generation der Starlink-Satelliten, Version 3. Auf Flug 13 hatte das Starship ja bereits 20 dieser V3-Satelliten ausgesetzt, allerdings auf einer suborbitalen Bahn wie auch die Oberstufe. Also ohne Chance, im Orbit zu bleiben. Diesmal sollen sie im Orbit ankommen. Wo Starship künftig außerdem starten soll, zeigt Florida an Pad 39A, von dem am vergangenen Sonntag auch die Falcon Heavy abgehoben ist, wird gerade das gehärtete Dach am Starship-Turm montiert, also das Pad. Ne, da gibt es 2 Startplätze, der für die Falcon Heavy und nebendran den Starship-Startplatz. Ja, das Dach braucht der Turm, um eine zurückkehrende Oberstufe des Ship zu fangen. Die Fangarme, die sogenannten Chopsticks, die sind nahezu vollständig durchgetestet. Wenige Kilometer weiter am Startkomplex 37, da steht der Turm 37A bereits komplett gestapelt, mitsamt dem neuen Dach. Die ersten Tanks für die Treibstofffarmen, die sind auch eingetroffen. Das ist dasselbe Design mit 1700 Kubikmeter Flüssigsauerstoff pro Tank wie an Pad 39A. Dazu wächst an der Roberts Road die Gigabay, die Fertigungshalle für Chips und Booster. Nach rund 18 Monaten ist die Außenhülle fast fertig. Innen entstehen gerade 2 Boosterstände und für 2 Static Fire Gräben für Chips laufen die Genehmigung. Projektname ist Ignition. Passenderweise. Das Schiff, das uns seit Wochen beschäftigt, ist derweil auf dem Heimweg. Schiff 40 liegt auf dem Transportschiff Forte und soll bis zum 8. Oktober in Brownsville eintreffen. Vor Christmas Island, da hatte SpaceX oder SpaceX Ingenieure Proben vom Hitch-Schild genommen. Ein Schiff, das nach Wiedereintritt Wasserung und Wochen im Salzwasser noch Messdaten liefert. Krass, genau dafür haben wir das Ding ja wochenlang über den Indischen Ozean verfolgt. Der Anker dahinter bleibt die NASA für Artemis 3. Da soll ja ein Chip Mitte 2027 im Erdorbit das Undock mit Orion üben. Für Artemis 4 Ende 2028 Astronauten auf dem Mond absetzen. Dafür muss Starship aber zuerst das können, was Flug 14 zeigen soll, einen stabilen Orbit erreichen und ihn kontrolliert wieder verlassen können. Pad 1 in Texas, das kehrt erst später im nächsten Jahr in den Betrieb zurück. Starbase fliegt bis dahin von einer einzigen Rampe. Genau deshalb zählt Florida, wer tausende Flüge pro Jahr will. Wie SpaceX es vorige Woche für Louisiana angekündigt hat, der braucht mehr als eine Rampe. Und zwar jetzt. Meine Einordnung. Mitte September halte ich für den Start von Flug 14. Durchaus für realistisch. Zwischen Static Fire und Start liegen noch Vorflugchecks, der Rollout und das Wetter am Golf. Und was SpaceX diese Woche mit der Falcon Heavy tatsächlich gestartet hat, das kommt gleich. Von der Rampe, die auf ihr erstes Starship wartet, zu der Rampe, die vorige Woche orbital abgeliefert hat, am vergangenen Sonntag um 13.26 Uhr unserer Zeit, da hob die Falcon Heavy mit dem Roman Space Teleskop der NASA ab. Und zwar von Pad 39A. Die beiden Seitenbooster, die landeten an Land. Der Mittelkern, der wurde für die nötige Leistung dem Delta-V-Gott geopfert. Nach 31 Minuten und 31 Sekunden flog das 10,5 Tonnen schwere Teleskop frei. Was da fliegt? Ein 2,4 Meter Spiegel aus einem Spionageprogramm. Dahinter das Wide Field Instrument mit rund 300 Megapixeln auf 18 Detektoren und einem 100-mal größeren Bildfeld als Hubble. Die Antenne des Nancy Grace Roman Space Telescope soll 1,4 Terabyte Daten pro Tag zur Erde schicken. Mehr als jede NASA-Astrophysik-Mission bisher. Europa ist auch an Bord. Die ESA liefert Sternensensoren, Batterien und Detektoren des Chronographen und empfängt die Daten mit ihrer neuen 35 Meter Antenne in New Norcia in Australien. Die Reise zum Sonne-Erd-Lagrange-Punkt L2, die dauert rund 90 Tage. Erste Bilder gibt's am Anfang 2027. Ja, und der Präsident Trump, der die Mission mehrfach streichen wollte, der rief bei der Pressekonferenz an und gratulierte live. Von einer Rakete, die selten fliegt, zu einer, die zum ersten Mal geflogen ist, in der Nacht auf Dienstag, um 4 Uhr unserer Zeit, gab Injin Kwan die Pallas 1 des chinesischen Startups Galactic Energy zum Erstflug ab und erreichte nach Firmenangaben den vorgesehenen Orbit. An Bord war eine Nutzlastattrappe. Die Pallas 1 ist eine zweistufige, 52 Meter hohe Rakete. Kerosin und Flüssigsauerstoff treiben sie an, 7 Velkin-Triebwerke in der ersten Stufe und rund 7 Tonnen Nutzlast in den niedrigen Erdorbit. Die Erststufe, die trägt Gitterflossen und Landebeine und ist für bis zu 25 Flüge ausgelegt. Gelandet wurde diesmal nicht. Ein Landeversuch steht für die zweite Jahreshälfte 2027 im Plan. Galactic Energy hat mit der kleineren CS1 bereits 23 Flüge hinter sich. Pallas 1 ist der Schritt in die Mittelklasse. Damit hat China binnen 8 Wochen 3 Bausteine vorgelegt. Netzfang auf See mit der langen Marsch 10B am 10. Juli. Beinlandung der Suki 3 am 18. August und jetzt neuer Träger, der auch für solche Landungen gebaut ist. Chinas Raketen-Startups bauen Kapazitäten für Megakonstellationen auf. Russlands eigene Megakonstellation, die kommt aktuell nicht vom Fleck. 2 Soyuz-Starts im März und Juli haben 32 Satelliten der Konstellation Rosetta ins All gebracht. Moskaus Antwort auf Starlink. Das wird betrieben von der Firma oder dem Büro 1440. Keiner der Satelliten hat die geplante Bahn in 800 Kilometern Höhe erreicht. Die höchsten hängen bei gut 500 Kilometer. Der komplette zweite Batch, der liegt unter 330 Kilometern. Bei dem nächsten Punkt sogar deutlich unter 200 Kilometer. Ja, ein Satellit ist im Juni verglüht. Mindestens 3 gelten als Totalausfall. Also ja, keine 30 der wahrscheinlich 32 fliegenden Satelliten sind überhaupt in brauchbaren Umlaufbahnen. Zum Vergleich, bei den ersten 60 Starlink-Prototypen, da fielen laut Bahnbeobachter Jonathan McDowell 13%, aus. Bei der aktuellen Version 2 sind es 0,01%. Russland wollte über 100 Rosetts in diesem Jahr in den Orbit bringen und 924 bis 2035. Für nahezu durchgehende Abdeckung über zum Beispiel der Ukraine bräuchte es 16 weitere Starts. 6 bis 8 Soyuz aktuell pro Jahr. Ja, und die einzige Fabrik für die Soyuz 2.1b in Samara, die wurde ja wie letzte Woche berichtet von ukrainischen Marschflugkörpern getroffen. Russlands Rosetta-Satelliten fallen ungeplant. In Europa fallen jetzt welche nach Plan, und zwar auf die Sekunde. Am Montag um 23.39 Uhr unserer Zeit ist Samba über dem Südpazifik verglüht. Am Dienstag um 23.30 Uhr unserer Zeit folgte Tango, der letzte der 4 Cluster-Satelliten der ESA. Beide Bahnen waren so präzise gelegt, dass ein Flugzeug aus Tonga daneben fliegen konnte und das beobachten. Das Beobachtungsteam ROSI hatte 30 Instrumente an Bord, 29 davon lieferten Daten. Rund 50 Sekunden lang konnten sie den brennenden Satelliten verfolgen. Die Vorhersage für Samba traf sekundengenau. Die Bahn von Samba war schon im November 2024 auf den Pazifik gelenkt und im Januar 2026 für das Flugzeug nachjustiert worden. Zweck ist Wiedereintrittsforschung. Verstehen, wie ein Satellit beim Verglühen zerbricht. Nach 4 gezielten Wiedereintritten gilt das Verfahren bei der ESA als erprobt. Kurz vor dem Ende schickte das Flugkontrollteam in Darmstadt die letzten Kommandos an Tango nach 26 Jahren im Betrieb. Der nächste Schritt, der heißt dann Draco. Start 2027 über 200 Sensoren, 4 Kameras und eine unzerstörbare Datenkapsel, die den eigenen Wiedereintritt dann von innen aus aufzeichnet. Während Darmstadt Abschied nimmt, baut die NASA auf und zuerst gibt's die Zahl zum Orion-Hitzeschild. Nach Artemis 1 im Jahr 2022 zählte die NASA über 100 Stellen, an denen verkohltes Material abgeplatzt war. Jede dieser Stellen ist Schutzschicht, die beim nächsten Mal fehlen könnte. Ja, und dahinter sitzt ja die Crew. Bei Artemis 2 waren es laut Sicherheitsgremium ASAP rund 9 Stellen. Der Preis, der steile Wiedereintritt, drückt die Reichweite der Orion bei der Landung nach dem Eintritt von 4.800 Meilen auf 1.775 nautische Meilen, also von knapp 8.900 Kilometer auf 3.300 Kilometer. Ab Artemis 3 kommt ein durchlässigeres AFCOT auf die 186 Blöcke des Schilds. AFCOT ist das Material, das beim Wiedereintritt dann kontrolliert verkohlt und so die Hitze wegfrisst. Für Artemis 3, frühestens dann im Juni 2027 als Undock-Test im Erdorbit, stapelt die NASA ja seit Juli die Booster im Vehicle Assembly Building. an Core Stage 3. Da werden jetzt die vier RS-25-Triebwerke montiert. Parallel entstehen Tanks und Sektionen für die Flüge 4, 5 und sogar 6. Obwohl nach Artemis 5 ja eigentlich kommerzielle Raketen übernehmen sollen. Und der Mondanzug wird abgespeckt. Mit Axiom Space entwickelt die NASA einen Sortie Suit. Leichter, einfacher, mit schlankeren Schnittstellen zu den Ländern von SpaceX und Blue Origin. Ursprünglich verlangte die NASA 6 Ausstiege in 6,5 Tagen, Einsatzfähigkeit nach 210 Tagen Lagerung und 2 Stunden im ewigen Mondschatten. Offensichtlich zu viel, um den Anzug für die erste Landung mit Menschen zeitnah fertig zu bekommen, deshalb die Anpassung. Genau dort, wo dieser Anzug zum Einsatz kommen soll, da wartet ein Problem, das wohl die wenigsten erwartet hatten. Eine Studie in Science Advances vom 19. August hatte kartiert, wo Mikroben an den Mondpolen überleben. Geleitet hat sie Parabel Sexana vom Goddard Space Flight Center. Untersucht wurden 5 menschliche Begleiter, die Bakterien Bacillus, Staphylococcus und Deinococcus sowie die Pilze Aspergillus und Fusarium. Grundlage sind Höhendaten und Temperaturen des Lunar Reconnaissance Orbiter der NASA, verrechnet mit dem Sonnenstand in 3 Artemis-Landregionen auf 5 Meter verfeinert. Erwartet hatte das Team eigentlich ein paar Flecken an Kraterrändern. Stattdessen überlebt zum Beispiel der Schimmelpilz Aspergillus auf 2-9% des besonnten Terrains im Sommer und 15-30% im Winter, stellenweise eine Woche oder länger, weil er 13 bis über 100 Mal mehr UV-Dosis verträgt als die Bakterien. Ja, und die Quellen für diese Mikroorganismen wären bei Artemis-Missionen banal. Anzüge lassen Atemluft ab, Luftschleusen entlüften. Ja, und Apollo landete am Äquator, wo die hohe Sonne sterilisierte. Artemis hingegen landet da, wo das Licht sehr flach einfällt, am Südpol. Wer dort eine Probe nimmt, der muss wissen, wo er 2 Stunden vorher gelaufen ist. Vom Mondstaub zurück an die Startrampen. Das ist die Woche geflogen.
Geflogen ist die Spektrum von ESA Aerospace am Samstag, 5. September aus Nanduja. Darüber hatten wir ja ausführlich berichtet.
In der Nacht auf Dienstag, 1.9., da hob Injin Kwan, wie gesagt, die Pallas 1 zum Erstflug ab. Unsere Geschichte aus den Nebennews. Die Starlink-Routine flog am Mittwoch, 2.9. von Vandenberg und ebenfalls am Mittwoch, 2.9. brachte eine Electron aus Neuseeland den 11. Strikes Radarsatelliten für den japanischen Erdbeobachter Synspective in den Orbit. 3 spannende Starts in einer Woche und ein heißer Herbst, der uns bevorsteht. Über genau solche Wochen haben wir vergangenen Sonntag live gesprochen. Da hat unser erstes Crew-Briefing stattgefunden. Die Live-Runde für die Senkrechtstarter-Crew. Dank an alle, die dabei waren und mit uns durchgegangen sind, was uns da im Herbst so erwartet, welche Raketen anstehen, worauf wir uns am meisten freuen und wo wir skeptisch bleiben. Genau die Sorte Gespräche, für die in den Nebennews oder generell in den News nie wirklich Platz ist. Und ehrlich gesagt hat es mir mehr Spaß gemacht, als ich vorher gedacht hätte, denn dir gegenüber zu sitzen, statt in eine Kamera zu reden, das ist eine ganz andere Liga. Wenn du beim nächsten Mal auch dabei sein möchtest, wir freuen uns, wenn du der Senkrechtstarter-Crew beitrittst und nebenbei unterstützte unabhängige Raumfahrtberichterstattung auf Deutsch. Ja, alles weitere findest du in der Videobeschreibung oder hier. Der Rest der Woche in aller Kürze. Der Start von Crew 13 zur ISS, geplant für den 12. September, ist verschoben. Grund ist ein Leck beim Oxidator, also dem Sauerstoffträger, den der Treibstoff zum Verbrennen braucht. Bekannt gegeben von der NASA am Samstag, 29.8. Neues Datum gibt's noch nicht. An Bord sollen Jessica Watkins und Luke Delaney von der NASA und Josh Kittrick von der kanadischen Raumfahrtagentur und Sergei Teteryatnikov von Roskosmos für 7 Monate zur ISS starten. Jessica Meyer von der NASA und Sophie Adeneau von der ESA waren am Dienstag, 1.9., 6 Stunden und 49 Minuten draußen. Sie tauschten einen Retroreflektor am Harmony-Modul und eine HD-Kamera am Truss. Der Retroreflektor ist der Spiegel, an dem ankommende Raumschiffe zum Beispiel ihre Position messen. Meyer zog dazu 46 Bolzen am Alpha Magnetic Spektrometer noch nach. Gegen Ende verlor Adeneau die Beweglichkeit im linken Schultergelenk. Ein Kabel hatte sich zwischen Isolierung und Drehgelenk verklemmt. Meyer bekam es dann an der Luftschleuse wieder frei. Es war der 284. Spacewalk an der Station. Für Adeneau der 3. in 15 Tagen, für Meyer der 7. insgesamt. Apropos Frauen im Weltraum, hier ein Shoutout für eine weitere tolle Frau im All und einen absoluten inspirierenden Podcast, den ihr euch unbedingt mal anhören müsst. Mein lieber Freund Pascal zeigt, was echtes Herzblut bedeutet, trotz oder gerade wegen einer chronischen Krankheit, lässt er sich nicht aufhalten und hostet direkt aus dem Bett heraus den wunderbaren Podcast Hör mal, wer da liegt. Und er hat eine fantastische Frau und Freundin von mir zu Gast, nämlich Michaela Benthaus. Michi hat Geschichte geschrieben, als erste querschnittsgelähmter Mensch überhaupt war sie im All. Doch diese Folge, die dreht sich nicht nur um den Weltraum, sie beginnt bei einem schweren Unfall von Michi, der ihr Leben schlagartig verändert hat und zeigt ihre beeindruckende Antwort darauf. Die beiden sprechen über ihren Weg zurück in die Selbstständigkeit, große Träume und warum Sichtbarkeit so verdammt wichtig ist. Ich durfte selbst schon als Gast bei Hör mal, wer da liegt, dabei sein, vor dem Mikrofon liegen und weiß aus erster Hand, die beiden sind ganz, ganz tolle Menschen und großartig, denen zuzuhören. Den könnt ihr stundenlang zuhören. Intelligent, tiefgründig und voller Lebensfreude. Hört unbedingt rein, lasst ein Abo da und teilt die Folge, denn ohne Sichtbarkeit ändert sich nichts. Europäische News, 3.9. Da stand bei Beppe Colombo die Abtrennung des Antriebsmoduls an. Der Auftakt der Ankunftsphase am Merkur. Start war ja Oktober 2018. Der Einfang durch die Schwerkraft des sonnennächsten Planeten folgt am 21. November. Die Trennung der beiden Orbiter MPO von der ESA und MIO von JAXA am 9. oder 10. Dezember. Die Wissenschaftsphase, die beginnt dann Voraussicht am 6. April 2027. Eine Elektron hat am Mittwoch, 2.9. den 11. Strikes-Radarsatelliten fürs Inspective in 575 Kilometern Höhe ausgesetzt. Der 12. Elektronflug des Jahres und der 85. insgesamt für die Firma. 16 weitere Flüge für den Kunden stehen im Manifest. Bei der größeren Neutron von Rocket Lab hat die Verkleidung Hungry Hippo alle Tests vor dem Erstflug bestanden und das Archimedes-Triebwerk steht bei über 400 Zündungen. Neutron ist 43 Meter hoch, bringt mindestens 13 Tonnen in den niedrigen Erdorbit. Ja, und der Erstflug, der bleibt weiter für dieses Jahr angepeilt. Mal schauen, auch Anfang nächsten Jahres wäre cool. SWIFT macht wieder Wissenschaft. Am 26. August gingen Röntgen- und UV-Teleskop zurück in Betrieb. Das Burst Alert-Teleskop soll in den nächsten Wochen folgen. Beide waren im Februar abgeschaltet worden, um den Luftwiderstand für die geplante Rettung zu senken. Da der Boost gestrichen ist, spart niemand mehr Höhe. Die Marke von 300 Kilometern, die erreicht SWIFT dann wahrscheinlich in 1 bis 2 Monaten. Darunter, da wird der Betrieb dann schwierig. Der Wiedereintritt wird noch für 2026 erwartet. Zum ersten Mal seit über 30 Jahren hat die NASA weder einen neuen Marslander noch einen Rover im Plan. Stattdessen sollen frühestens Ende 2028 3 Skyfall-Helikopter von je 2,5 Kilogramm mitfliegen mit der Mission SR-1 Freedom, die das Kernmodul der gestrichenen Gateway-Station als Testträger für nukleare elektrische Antriebe nutzt. Die Blattspitzen, die erreichten in Tests das 1,8-fache der Schallgeschwindigkeit, auf die Erde bezogen, nicht die Schallgeschwindigkeit auf dem Mars. Ja, und den Funkverkehr übernimmt dann wahrscheinlich künftig Blue Origin, ein Orbiter auf Basis der Blue Ring Plattform, Lieferung für Ende 2028, Betrieb ab 2030, Vertragswert bis zu 700 Millionen Dollar. Ab Oktober schaltet New Horizons seine Heliosphäreninstrumente Pepsi und Swap ab, weil seit dem Fiskaljahr 2024 2 Millionen Dollar pro Jahr aus dem Heliophysik-Etat fehlen. Die Sonde hat Treibstoff und Strom bis Anfang 2050er Jahre und soll in den nächsten Jahren die Stelle passieren, an der der Sonnenwind abrupt abbremst. Den Terminator-Schock. Eine Petition des früheren NASA-Chefwissenschaftlers James Green hat mehrere hundert Unterschriften bisher. Die ESA hat in Kopenhagen den Vertrag für ihren nächsten Mondrover unterzeichnet. Magpie, gebaut von iSpace Europe, Start 2029 auf dem Lander von iSpace Mission 4 in Kooperation mit der JAXA. An Bord sind ein Bohrer, ein Analysator für flüchtige Stoffe, Bodenradar und Neutronendetektor. Rund 10 Erdtage soll der Rover am Südpol dann nach Wassereis suchen. Bis zum Rover ist es noch weit. Die nächsten Starts sind näher. Am Mittwoch, 9.9. da hebt Ingenieur Langer Marsch 2D mit der Oberstufe YZ3 ab. Der Nutzlast, die ist noch unbekannt. Ebenfalls Mittwoch, 9.9. startet Baikonur in der Soyuz 2.1b mit dem Frachtschiff Progress MS-35 zur ISS. Am Donnerstag, 10.9. da fliegt eine Falcon 9 von Vandenberg die geheime Mission US Space Force 153. Den Absturzzonen nach zu urteilen, möglicherweise Satelliten auf Basis der Starshield. Plattform. Und fast vergessen, am Freitag, 11.9., da startet in Wincheng eine Langer Marsch 8A. Auch hier ist die Nutzlast noch unbekannt. Nicht vergessen, der Woolknit Max von Gieswein und die Wool Steps Barefoot. Der Barfußschuh für Kinder. Mit meinem Code gibt's 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Link in der Beschreibung.
Eine gute Woche für die europäische Raumfahrt. Europas Kleinfinger zeigen ihr ganzes Spektrum. Von der Rakete im Orbit über frisch finanzierte Konkurrenten bis zum verkauften Raumhafen.
Ja, SpaceX hat den kompletten Booster für Starships ersten Orbitalflug gezündet und während das Roman Space Teleskop zu seinem Aussichtspunkt unterwegs ist, hat Chinas Pallas 1 gleich beim ersten Anlauf den Orbit erreicht. Und bald stehen die nächsten Startversuche vor der Tür. Für den nächsten Termin schau hier auf dem Kanal vorbei oder auf senkrechtstarter.net. Wenn dir die Folge gefallen hat, Abo und Glocke, genau, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst. Und vergiss die Frage von vorher nicht. Sieger oder Feld, schreib es in die Kommentare. Bis dahin, wie immer, immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.